So, willkommen, liebe Freunde der gehobenen Performance-Marketing-Unterhaltung. Wir sind hier mit einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast und heute sprechen wir natürlich über ein spannendes Thema. Wir sprechen über katalogbasierte Werbeanzeigen oder Dynamic Product Ads. Und wollen mal beleuchten, einmal, wo die Macht von diesem schon mächtigen Feature-Set liegt, für wen das gut geeignet ist, was da auch oft falsch gemacht wird. Und natürlich wollen wir darüber sprechen, mit welchen Maßnahmen optimiere ich meine Kampagnen eigentlich in einer Form, die vielleicht nicht alle meine Mitbewerber nutzen. Und darüber spreche ich nicht mit mir selbst, sondern mit dem großartigen Andreas Grimm. Hallo, Andreas.
Hallo, Alexander.
Andreas, du bist, hast du über das Thema auch schon beim AdsCamp gesprochen? Du bist ein AdsCamp-Veteran, ne? Kann man sagen, genau. Du warst jedes Mal da?
Ich war jedes Mal da, und, richtig.
Ja, Wahnsinn. Du hast auch schon oft über das Thema DPA gesprochen. Und auch, glaube ich, immer nochmal Aspekte beleuchtet, die nicht jeder so auf der Uhr hat. Deswegen nimmst du uns heute ja auch auf diese kleine Reise mit, um mal zu gucken, was kann ich besser machen als alle meine Konkurrenten. Ansonsten, Andreas, was machst du so?
Ich kümmere mich für meine Kunden um Facebook-Kampagnen, Instagram-Kampagnen. Ich bin Facebook-Marketing-Partner, das heißt, mein Fokus ist schon klar auf so die Facebook Welt gerichtet und damit verbringe ich meinen lieben langen Tag.
Ja.
Als Selbstständiger. Genau, also ich arbeite, das heißt, arbeite nicht in der Agentur oder so, sondern ich arbeite alleine und kümmere mich um meine Kunden.
Hervorragend. Andreas, schwierige Frage zum Start. Was sind katalogbasierte Werbeanzeigen?
Katalogbasierte Werbeanzeigen sind die Ads, die eben auf den Facebook-Produktkatalog zurückgreifen. Der Facebook-Produktkatalog, das ist sozusagen eine Art Bibliothek, in die ich meinen gesamten Shop-Bestand hochladen kann. Das heißt, ich sage Facebook über eben diesen Katalog, was ich verkaufe, zu welchem Preis ich es verkaufe, wie es das Produkt aussieht, etc. pp. Dafür gibt es eben eine Schnittstelle, dass ich Facebook diese ganzen Daten zur Verfügung stellen kann. Und Facebook sammelt die dann eben in einem sogenannten Katalog und den kann ich dann wiederum für die Werbeanzeigen nutzen.
Ist ja man kann von einem Feature sprechen, aber eigentlich ist ja ein ganzes Set an Möglichkeiten, die da erwachsen. Mhm. Wir sollten vielleicht nochmal sagen, ist das was für jeden, der auf Facebook Anzeigen schaltet oder eignet sich das für jedes Business, für jedes Produkt? Oder würdest du sagen, fast jeden?
Also eignen, ja, jein. Die Frage ist, ob es notwendig ist. Also es gibt Fälle, in denen komme ich ohne nicht aus, wenn ich einen großen Produktbestand habe. Wenn ich jetzt mehr als x Produkte habe, da will ich jetzt gar nicht so eine Größenordnung nennen, aber also wenn es tatsächlich einfach, wenn ich einen Shop habe, der sehr viele unterschiedliche Produkte hat, dann komme ich sowieso gar nicht umhin, weil ich brauche es ja auch, ich brauche einen Produktkatalog, einen Shopping-Feed auch für Google-Shopping etc. pp. Wenn ich jetzt tatsächlich so einen One-Trick-Pony-Shop habe, wenn ich jetzt einen Seifenspender verkaufe oder nur ein Duschhandtuch oder was weiß ich, dann brauche ich das sicher nicht. Grundsätzlich wäre es aber möglich. Dann ist es so, dass für Instagram-Shopping zum Beispiel ein paar Restriktionen gelten. Das heißt also, die Produkte sollen überwiegend physisch sein. Wer jetzt also nur Dienstleistungen verkauft oder E-Paper oder so, der kann das dann eben nicht für Instagram-Shopping benutzen. Aber ansonsten ist es grundsätzlich natürlich für jeden geeignet.
Also wenn du irgendwie eine Auswahl an Produkten hast und je größer die Auswahl ist, desto mehr drängt sich der Gedanke auf, setzt DPA ein. Ne?
Genau, also es ist einfach so, je mehr ich automatisieren muss oder will, desto mehr bin ich auch angewiesen auf den Produktkatalog, weil der eben die Voraussetzung für diese Automatisierung dann am Ende ist.
Ja, wobei man auch nochmal einschieben muss, es wird vielfach auch gesagt, du machst das einmal und dann ist es fertig und läuft. Es ist auch eine Automatisierung, aber es ist wie mit jeder Maschine, man muss sich drum kümmern.
Ja, natürlich, klar. Also man muss natürlich sehen, wenn man jetzt mal das Extrembeispiel nimmt, man ist jetzt irgendwie ein Shop mit 100.000 Produkten, dann kann ich das einfach händisch überhaupt gar nicht mehr machen. Dann ist es einfach die Automatisierung schlicht notwendig. Und da kann ich sicher auch relativ viel dann so laufen lassen. Aber reingucken ist sowieso immer. Also mit ganz Automodus funktionieren die Ads leider noch nicht.
Ja, wohl wahr. Ich würde noch anschieben, es hängt auch ein bisschen von dem Budget ab, das ich am Ende einsetze im Verhältnis zur Produktmenge. Ja. Also wenn ich mit sehr kleinen Budgets unterwegs bin und versuche, einen sehr großen Produktkatalog damit zu befeuern.
Ja, richtig.
Und das ist, es wird nicht funktionieren. Genau, aber da sind wir schon ein bisschen dabei, was man falsch machen kann. Mhm. Du reist ja auch durch die Republik virtuell und schaust in unterschiedliche Accounts, geht uns genauso. Was siehst du denn, was dann oft falsch gemacht wird, wenn du so Setups siehst?
Ja, also es gibt ein paar Sachen, die tatsächlich falsch sind im eigentlichen Sinne, und das sind dann mehr so Setup-Fragen. Also der Pixel ist nicht richtig konfiguriert oder ich habe nicht alle Informationen im Produktkatalog. Das sind einfach Sachen, da muss das Grundsetup, das muss natürlich passen, damit es überhaupt erstmal funktioniert. Was man darüber hinaus oft sieht, sind Sachen, die jetzt nicht falsch sind, sondern die einfach noch nicht optimal sind. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Facebook ein Feed zur Verfügung stelle, in dem alle Produkte drin sind, und dann mache ich nichts weiter damit. Sprich, also ich unterteile den nicht nochmal in Produktgruppen und variiere da nicht meine Ansprache je nach Produktgruppe und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht klassischerweise falsch, weil es geht, ja, man kann es ja machen, aber es ist einfach nicht eine optimale Nutzung. Also es sind so vielleicht diese beiden Felder. Einmal so das eher doch technische Setup, das muss natürlich einfach funktionieren, oder da kann man sich auch noch ein bisschen optimieren über die Basis-Setups hinaus. Das andere ist dann wirklich so die kreative Nutzung auch oder das Ausschöpfen der Möglichkeiten, die einem das Ganze bietet.
Ja, absolut. Tatsächlich muss man stark unterscheiden. Aber wenn die DPA, wenn die katalogbasierten Werbeanzeigen nicht vernünftig performen, ist halt in vielen Fällen tatsächlich so, dass das Setup entweder nach unserer Erfahrung entweder nicht genug segmentiert ist, da ist nicht genug optimiert worden, oder auch schon gesehen, tatsächlich ist es extrem granular gestaltet, aber das Media Budget passt nicht dazu.
Ja, oder das Media Budget passt nicht und es ist gar nicht gestaltet, dann ist und man hat einen Shop, der jetzt nicht irrsinnig viel Traffic generiert, dann hat Facebook einfach sehr wenig Anhaltspunkte der Algorithmus, wohin sie optimieren müssen. Das heißt, der Algorithmus marschiert ja auch immer erstmal los. Man hat so einen Kompass in der Hand und versucht natürlich die Ergebnisse zu finden, und da braucht er aber schon so ein bisschen Direction auch. Also wenn ich kann ich ihm geben über sehr viel Traffic, also sehr viele Signale über einen Pixel, dann weiß er ungefähr, in welche Richtung er laufen muss. Oder übers Budget, dann kann er einfach sehr viel ausprobieren. Wenn ich beides nicht habe, dann wird es schwer.
Ja, letztlich bewegt sich in diesem Rahmen. Entweder ich brauche Publikum, dafür brauche ich Budget. Und wenn, also je weniger Publikum und je mehr Produkte, umso schwieriger wird das Ganze am Ende. Aber wir gucken ja gleich, wie sich das Ganze nochmal gut optimieren lässt.
Genau.
Beim AdsCamp hast du ja auch nochmal gesagt, okay, ich arbeite im Vortrag her, ich arbeite jetzt nicht nur mit den Hausmitteln, die Plattform zur Verfügung stellt, denn eigentlich, also du kannst die katalogbasierten Werbeanzeigen schalten, ohne externe Tools zu verwenden, aber es gibt dann halt bestimmte Möglichkeiten nicht, die eigentlich, also aus meiner Sicht irgendwie nochmal einen erheblichen Optimierungshebel dann liefern.
Ja.
Ne?
Ja.
Vielleicht sagst du nochmal, was macht so ein Feed-Tool dann? Und warum ist das so geil?
Genau, also ein Feed-Tool ist sozusagen, da laufen die Informationen aus dem Shop rein und ich generiere dort den Feed, den ich dann wieder in Facebook exportieren kann. Das ist halt wie ein Vermittler zwischen Shop und Facebook. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shopify-Shop habe und ich nutze, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, Flexify als Feed-Tool, das ist auch eine Art Feed-Management, das ist auch der Vermittler zwischen dem Shop und Facebook. Was ich mit einem externen oder einem anderen Tool eben noch machen kann, ist, dass ich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten habe, Dinge einzustellen. Das heißt, ich kann alle Informationen, die reingehen, in irgendeiner Art und Weise manipulieren, bearbeiten, bevor sie wieder rausgehen zu Facebook. Und das kann ich eben nicht, wenn ich so ein Feed-Tool nicht nutze.
Das ist wahr. Das ist tatsächlich auch in einem, und man, wenn man das nicht nutzt, muss man einfach sagen, kann das Ganze trotzdem gut funktionieren? Also schon viele Shops gesehen, die auch ohne Feed-Tool sauber funktionieren, aber einige Hebel stehen nicht zur Verfügung. Und wenn man sich das so vorstellt, durch das Fee-Tool gebe ich ja auch so ein bisschen Guidance. Was ist mir wichtig? Oder der sage ich der Maschine ja noch mal ein bisschen, zum Beispiel hier, das sind die Produkte, an denen ich vielleicht am meisten verdiene. Schieb die doch mal, pack die doch nochmal zusammen und so weiter. Dinge, die mir sonst nicht möglich wären. Und ich gebe eben, also ich sage der Maschine ja, okay, das ist mir wichtig. Und ich gebe auch so natürlich ein bisschen Hilfestellung durch die Segmentierung und kann hinterher eben auch sehen, okay, was lohnt sich denn gar nicht und wo muss kein Media-Budget auch draufgelegt werden. Und das ist ja auch, das ist in der Form sonst so nicht ganz so möglich.
Genau.
Du hast das bei deinem Vortrag auf dem Adscamp ja auch so sauber schön gegliedert nochmal, wo die Hebel liegen. Das eine eben die datenbasierten Hebel, also letztlich ist es ja ein bisschen mehr die technische Komponente, wie setze ich das Ganze so auf? Und dann eben auch nochmal die Frage, wie stelle ich es dar am Ende, weil das ja auch so ein wesentlicher Hebel ist. Lass uns doch noch mal das erste Thema angucken, die datenbasierte Optimierung, die am Ende entscheidend dafür ist, was kriegt wer angezeigt an der Stelle. Also welche Produkte. Was ist denn das Erste, was du dann dir anguckst?
Also das Erste, was ich mir angucke, ist, welche Informationen bekomme ich aus dem Shop überhaupt? Also wie ist der Masterfeed, nenne ich es jetzt mal. Denn nur die Informationen, die dort drin sind, kann ich am Ende auch an Facebook übergeben, beziehungsweise soll ich dann auch an Facebook übergeben. Denn das ist auch eine Sache, die man relativ häufig sieht, ist im Shop sind unendlich viele Informationen, an Facebook gehen aber dann nur die Basisinformationen, also keine Kategorien, keine Farben, keine Muster, keine Größen, was weiß ich. Diese Informationen sind im Shop ja alle da. Das heißt also, was ich als Erstes mache, ist, dass ich tatsächlich alle Informationen, und zwar wirklich alle, da gibt es auch gar nicht zu viel oder so, in den Feed mit reinnehme und dort dann eben weiterverarbeite. Das sind so die datenbasierten Hebel, habe ich jetzt mal gesagt, weil wenn ich jetzt beispielsweise ich schreibe meine Größen nicht in den Feed, dann kann ich auch keine Produktsets nach Größen bauen in Facebook oder nach Zielgruppen, sprich männlich, weiblich oder nach Kategorien, also wenn ich die Kategorien nicht übergebe, dann habe ich sie nachher natürlich nicht und kann nicht danach clustern und so weiter und so fort.
Ja, also erster Schritt ist erstmal, guck, dass du alles irgendwie tatsächlich auch übergibst. Ne?
Genau.
Und sagen wir mal, wir haben das gemacht. Was mache ich als Nächstes?
Als Nächstes? Naja gut, also wenn ich es gemacht habe, dass ich es an Facebook übergeben habe, dann ist natürlich die nächste Überlegung, wie ich es nutzen kann. Ist ja klar. Also da sind ja unterschiedliche Szenarien dahinter. Also wenn ich zum Beispiel verschiedene Produktkategorien habe, dann kann ich mir Strategien überlegen, wie ich die für Cross-Selling nutze. Also welche Produkte hängen zusammen? Wenn ich jetzt heute das Handy verkauft habe, dann muss ich demjenigen morgen nicht nochmal ein Handy anbieten. Wird er wahrscheinlich nicht kaufen, aber was ist mit der Handyhülle, was ist mit einem Display-Schutz etc. pp. Also diese ganzen Sachen, und das kann ich ja super abbilden über genau diese Kategorien.
Ist krass, ne? Es liegt eigentlich nahe, trotzdem passiert es ganz oft nicht. Dabei ist es das, was du auch also normal machen würdest, wenn du dein Geschäft aufbaust, würdest du ja auch, wenn ich in den Laden käme, habe da letzte Woche was bei dir was gekauft, persönlich, würdest du auch nicht sagen, willst du noch ein Handy?
Ja.
So, ne? Das ist irgendwie so ein Hygienethema, wo sich Leute dann irgendwie automatisch auf den Algorithmus verlassen, dass der es von selbst macht, aber er macht es nicht. Man muss es ihm schon sagen.
Ja, genau. Dafür sind natürlich eben genau diese katalogbasierten Kampagnen prädestiniert für.
Ja. Du hast ja auch nochmal, du hast nochmal ein Thema, da würde ich gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, nochmal auch länger dich damit beschäftigen, mit dem Thema Custom Labels. Mhm. Ne? Weil, also ehrlich gesagt, ich sehe das nur in einem Bruchteil von den Kunden, die wir uns angucken, dass das tatsächlich Verwendung findet. Nichtsdestotrotz finde ich es aus verschiedenen Punkten, aus verschiedenen Gründen eigentlich extrem spannend und wundere mich immer so ein bisschen, dass das so wenig Anwendung findet. Kannst du nochmal erklären, was bedeutet das und was machst du damit?
Ja, also der Facebook-Produktkatalog, sozusagen der Feed, hat eine bestimmte Formatierung. Da sind bestimmte Felder vorgegeben, andere sind optional und die kann ich alle befüllen mit dem Sinn, der dahinter steckt. Also zum Beispiel, wenn ich das Feld Größe habe, dann kann ich da natürlich die Größe eintragen. Das tue ich dann auch. Dann gibt es allerdings eben noch Freitextfelder, sogenannte Custom Labels, und zwar 5 Stück. Die kann ich völlig frei verwenden. Also kann ich einfach zusätzliche Informationen, die ich in die anderen Felder nicht unterbringen kann, die kann ich da dann unterbringen. Und sollte ich.
Und was wär ein Anwendungsfall dafür?
Anwendungsfälle gibt es ziemlich viele. Ich kann zum Beispiel, also eine Sache, die ich beim SKM vorgestellt habe, war, dass ich das Label Topseller dort reinschreibe. Also wenn ich weiß, ein bestimmtes Produkt oder mehrere bestimmte Produkte sind die Top 20 der verkauften Produkte in meinem Shop, dann kann ich genau diese Informationen in den Produktkatalog schreiben lassen, durch das Feed-Tool zum Beispiel. Und dann wiederum ein Produktset erstellen, das mir das filtert. Das heißt, in Facebook habe ich dann Filter, zeige nur die Produkte an, die das Label Produkt Topseller enthalten und kann dann nur die Top 20 Produkte aus meinem Shop zum Beispiel in einer Ad bewerben oder in einem Adset bewerben. Zum anderen kann ich die Custom Label, und das geht eben mit vielen anderen Feldern nicht aus dem Katalog, kann ich für die Betextung in meinen Ads verwenden. Das heißt, ich kann in die Custom Label zum Beispiel auch Textfragmente reinschreiben oder Emojis oder da weiß der Teufel, und die dann wieder als dynamische Betextung in meinen Ads verwenden. Das geht zum Beispiel bei dem Feld Größe oder so jetzt nicht, weil das nicht auswählbar ist in dem Ad-Template.
Aber so könnten wir bei einer Aktion zum Beispiel auch runterzählen, ne? Also zum Beispiel auf.
Genau, also man kann sehr viele verschiedene Anwendungsfälle finden, wie man diese Betextung dann verwendet. Ich kann zum Beispiel sagen, meine Ads sollen sich die Texte sollen sich jeweils auf das Produkt beziehen. Das geht im Standardfall ja auch schon mit dem Namen, aber vielleicht ist der Name aus dem das also Produkttitel sozusagen nicht sehr sprechend. Dann kann ich hier den einfach noch ein bisschen sprechender machen, mit Emojis garnieren oder mit zusätzlichen Informationen. Ich kann in meinem Feed-Tool einstellen, dass sich der Text, der dort hintersteckt, täglich ändert, indem ich zum Beispiel so einen Countdown erstelle. Nur noch 5 Tage, spare X. Nur noch 4 Tage, spare X. So, dass ich nicht jedes Mal die Ad ändern muss, sondern dass diese Arbeit eben im Feed-Tool gemacht wird und der Feed dann sozusagen sich jeden Tag ändert mit den Informationen, die dahinter stecken.
Es ist erstaunlich, wie viele Leute täglich dann neue Ads erstellen.
Ja. Oder die Ad editieren oder wie auch immer. Aber das ist halt tatsächlich auch so ein kleiner Kniff, den man jetzt auch nicht, muss man auch dann irgendwie drauf kommen.
Ja, es ist ein super Ding. Das nochmal zu dem Thema Topseller, weil ich finde, das ist halt, es klingt auch total naheliegend, passiert halt selten, aber es ist auch gerade, wenn ich finde es gerade spannend, wenn jemand sagt, okay, den Kanal erschließe ich mir vielleicht neu. Ich habe vielleicht ein großes Sortiment, ich gehe nicht mit dem riesen Budget raus, um diese Guidance zu geben, nicht zu sagen, hier, Algorithmus, schau mal aus meinen 24.000 Produkten, was funktioniert ja jetzt gut mit kleinem Budget. Das ist halt schwierig, ne? Und dann kann ich halt, wenn ich schon weiß, was die Leute nachfragen werden, mutmaßlich, das mag sich von Plattform zu Plattform unterscheiden, aber grundsätzlich hast du ja irgendwie mit einem kleinen Teil der Produkte machst du den größten Umsatz. Ist das natürlich extrem spannend. Das ist was ich immer empfehlen.
Funktioniert auch tatsächlich bei mir oft mit am besten diese Topseller. Und das gesamte Thema, man kann es ja auch noch erweitern, es sind ja wirklich nicht nur Topseller, sondern ich kann das ja auch als Ausschluss verwenden, dass ich dann Produkte einfach aus dem Katalog ausschließe oder aus meiner Bewerbung, von denen ich weiß, dass sie jetzt vielleicht nicht so direkt aus dem Feed weggekauft werden oder die jetzt eben nicht die Topseller sind oder die sehr, sehr günstigen Produkte, wo ich einfach weiß, die kriege ich nicht profitabel jetzt in dem Sinne verkauft und so weiter. Man kann dieses Grundprinzip ja wirklich für sein Geschäft total adaptieren, aber sich darüber mal Gedanken zu machen, lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, weil du kannst ja auch darüber nachdenken, okay, bei welchen Produkten habe ich jetzt, wenn ich das weiß, eine höhere Marge? An welchen Produkten werde ich besonders viel verdienen? Die Möglichkeiten sind ja echt endlos. Ne? Man muss sich Gedanken machen.
Genau, das ist das, man muss einerseits wissen, dass es geht, da helfen wir ja jetzt. Und dann muss man sich hinsetzen und sich wirklich mal die Use Cases für sich anschauen. Also wie im E-Commerce, im klassischen Hasten hat man oft das Problem mit hohen Retourenquoten. Jetzt kann ich mich natürlich hinsetzen, einfach mal gucken, welche Produkte, es bringt mir ja nichts, wenn ich Produkte auf Facebook total gut verkauft kriege und 70% werden davon zurückgeschickt. Da habe ich am Ende nichts von. dass ich mir solche Sachen, solche Aspekte mal angucke und zum Beispiel Produkte mit einer sehr hohen Retourenquote auch wieder ausschließe. Oder ja, Marge, genau. Also wenn ich jetzt einfach sehe, ein Produkt ist sehr günstig, also eine T-Shirt für 15 Euro, das kann vielleicht für mich nicht so attraktiv sein, das zu bewerben auf Facebook, wie halt eben jetzt ein Hemd für 70 Euro oder so, sage ich mal. Also sich einfach diese Gedanken mal zu machen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, gerade was du sagst, ist noch zum Thema Retourenquote, dann denken viele, ja klar, die Retour kostet mich was, aber die führt ja auch den Algorithmus ein Stück weit in die Irre, weil der weiß ja nicht, also der Pixel weiß nicht, dass eine Retour vorgenommen wurde und optimiert dann letztlich in der Richtung, oh, Warenkorb geht immer höher. Klar, weil die Leute 2, 3 Produkte in den Warenkorb legen, die Hose in L, XL, XXL, genau. Ne, die optimistische, die Wunschgröße und die realistische und der Algorithmus denkt, geil, ich habe gerade irgendwie für 300 Euro Hosen an eine Person, die so und so ist, verkauft. Ne? Und das sind halt, und dann läuft das Ding halt schief. Ne? Und sukzessive immer weiter.
Genau.
Ja, absolut. Auch das kann ich halt, dieses Problem kann ich damit nicht komplett covern, muss man sagen, ne? Aber auf jeden Fall schon mal effektiv angehen. Das ist ja auch, genau, wir haben eben schon mal kurz über das Thema Saisonalität auch gesprochen, ne? Wo du dann, was du auch noch gesagt hattest, hier, wir arbeiten mit einem Countdown auf was hin und wir können das sogar textlich auch anfassen. Das finde ich, das ist halt auch so ein Punkt, wo gerade wenn du halt sagst, du testest viel, du machst jetzt eben nicht eine Anzeige, die geht auf deinen Aktionstag oder auf den, du hast, glaube ich, als Beispiel Muttertag oder sonst was, sondern du hast jetzt 30 oder so, dann wird das ja schon Mühe, wenn du sagst, die
editierst du alle.
Genau. Ne? Das ist schon krass. Ja, also kurz gefasst, ne, da sind die Basisarbeit ist natürlich überhaupt erstmal alle Felder zu haben und sozusagen sauber zu segmentieren, Größen und so weiter. Und dann eben liegt so ein Stück weit die Magie noch darin, dass man eben sich Gedanken macht und diese Custom Labels auch für sich erschließt und nutzt. Ne?
Das da gibt's auch kein One Size Fits All oder so, weil das ist natürlich jedes Geschäft ist sehr unterschiedlich. Aber da muss man sich einfach mal hinsetzen und sich ein paar Gedanken zu machen. Also was bei mir wirklich so immer mit die größten Hebel sind die Topseller. Das funktioniert sehr gut und sich über die Preise sozusagen Gedanken zu machen. Also muss ich Produkte für 15 Euro bewerben auf Facebook? Kriege ich das profitabel hin? Genauso auch im Retargeting. Wir reden jetzt allgemein über DPA. Das ist jetzt nicht nur Prospecting, sondern auch das klassische Retargeting. Bringt's was, einem Warenkorbabbrecher für einen Schlüsselanhänger von 3 Euro zu retargeten oder schließe ich diese Leute lieber aus? Weil ich es einfach nicht, ne? Retargete ich nur Personen, die sich Waren im Wert von mindestens x Euro in den Warenkorb gelegt haben. Solche Sachen einfach.
Ja, und da muss man auch sagen, das ist halt dann, da geht es von der Strategie dann eben auch über die Anzeigen hinaus, finde ich immer. Es macht keinen Sinn, die zu bewerben. Es macht natürlich durchaus Sinn, dass die Leute solche Schlüsselanhänger kaufen, aber das muss ich dann eben nicht über die Anzeigen regeln, sondern muss ich halt das Upselling im Shop eher gewährleisten. Du hast 123 Euro ausgegeben, komm, nimm noch die 1,99 dazu oder was weiß ich.
Ja, ich meine, es gibt natürlich Anbieter, die schaffen es mit sehr niedrigpreisigen Produkten profitabel auf Facebook unterwegs zu sein, dann spricht auch nichts dagegen, das zu retargeten. Aber ich sage mal, im klassischen E-Commerce, wo ich eine relativ breite Preisspanne habe gibt es nicht mehr, aber von irgendwelchen teureren Produkten bis halt so klassische Mitnahmeartikel, dann brauche ich diese Kassengreifartikel natürlich nicht auf Facebook bewerben.
Ist schon eine Menge, was man damit reißen kann. Gerade aber auch, um das nochmal zu sagen, irgendwie jetzt unter Zuhilfenahme eines weiteren Tools. Ne? Es geht nicht alles, was wir besprochen haben, über die Plattform selbst, sondern man muss sich da nochmal ein weiteres Tool dazu nehmen. Es kostet übrigens, muss man auch sagen, es gibt Feed-Tools, die kosten richtig Asche, wenn du halt, aber wenn du Millionen machst, meinetwegen, aber es gibt eben auch Lösungen für, die für ein monatliches kleines Taschengeld zu haben sind und die jetzt auch irgendwie schon, das, was wir besprochen haben, lässt sich eigentlich auch schon mit einem niedrigpreisigen Tool abbilden. muss man sagen.
Genau. Ich meine, also muss ja, wenn ich jetzt ein Amazon bin oder About You oder sowas, dann habe ich so oder so ein Feed-Management-Tool und zwar eins, was dann auch teurer ist, weil ich natürlich eine jede Menge Produkte habe, die da verwaltet werden müssen. Dann stellt sich die Frage gar nicht, ob ich eins verwende. Wenn ich jetzt ich habe einen Shopify-Shop oder einen WooCommerce-Shop oder was weiß ich, da muss ich ja für die Plugins, die ich dort nutze, um den Feed zu generieren, in der Regel auch ein paar Euro bezahlen.
Ja.
Die brauche ich dann nicht, wenn ich wenn ich so ein Feed-Management-Tool verwende. Und also aus meiner Sicht, man kann es ja auch jetzt, muss ja jetzt nicht geheimniskrämerisch sein, das kostet so um die 50 Euro, 60 Euro. Ja. Wenn ich natürlich Riesenproduktbestand habe, wird es auch ein bisschen teurer. Aber das ist jetzt was ein Shopbetreiber, der auch Geld verdienen will auf Facebook, dann auch hat.
Also man muss ganz klar sagen, wenn ich am Ende sowieso im Monat nur 200 Euro an Werbebudget zur Verfügung habe, dann werde ich jetzt mir nicht noch 50 Euro für das Feed-Management-Tool vielleicht zulegen. Aber dann habe ich jetzt, muss man auch ehrlich sagen, nicht extrem hohe Ambitionen, dass mein Shop irgendwie wie Hulle läuft.
Also dann werde ich auch nicht 10.000 Produkte im Shop haben, sondern dann mache ich das wahrscheinlich eher alles alleine und kann dann auch die Anzeigen manuell bedienen. Ja.
Genau, also eine gewisse Grundgröße oder ein gewisser Grundinvest jetzt auch, was den Produktbestand angeht und eben auch was das Werbebudget angeht, setzen wir jetzt als gegeben voraus, weil sonst macht der Einsatz eigentlich keinen Sinn. Sonst muss ich mir die ganze Mühe auch nicht machen, ehrlich gesagt. Das sind alles so Hebel, die jetzt eben Überlegungen, die ich im Vorfeld machen muss, die der Nutzer eigentlich nur dadurch spürt, dass wir halt die Produkte gruppieren in einer Form, die für uns und für den Nutzer Sinn macht, also für uns wirtschaftlich, für den Nutzer vielleicht eben auch durch den Kontext, den wir geben. Jetzt ist ja immer noch die Frage, wie sieht das Ganze dann aus? Ne? Das ist ja oft so ein Thema, das Erste, was auffällt, finde ich bei ganz vielen DPA-Anzeigen ist einfach, dass sie scheiße aussehen.
Ja.
Also das ist eigentlich so das Erste. Also Worst Case, es ist ein Produkt, es ist ein Freisteller und das Produkt nimmt ungefähr 10% von dem eh nicht großen Bildformat ein, was dann zur Verfügung steht, wobei die Anzeigen ja auch unterschiedlich aussehen können. Aber du hast dem ja auch eine ganze Zeit gewidmet. Wie mache ich das denn in cool?
Ja, also, dass die scheiße aussehen, dass es Freisteller sind, hat ja einen Grund, weil im Shop habe ich halt in der Regel erstmal Freisteller, damit ich besser erkennen kann, die Produkteigenschaften und so weiter und so fort. Und Facebook kann sich ja nur die Informationen ziehen, die eben im Shop da sind erstmal. Und für andere Shopping-Plattformen brauche ich auch eher Freisteller. Das heißt, Facebook ist da ein bisschen oder Social Media ist ein bisschen so ein Sonderformat. Wie kann ich das lösen? Indem ich Facebook einfach andere Fotos zur Verfügung stelle, simpel gesagt. Genau, also ich kann natürlich Facebook auch ein Feed geben oder in den zusätzlichen Bildern mit also da gibt es so optionale Felder, Additional Images, indem ich andere Bilder zur Verfügung stelle, also eben so Lifestyle-Bilder, wo das Produkt eher so in Szene gesetzt ist oder ist gerade im Prospecting, also wenn ich Leute erstmal auf meinen Shop aufmerksam machen will, dann ist das schon sinnvoll, mit jetzt ja, ästhetischeren Bildern auch zu arbeiten. Da kann ich das so machen, dass ich, wahrscheinlich muss man dafür einen zweiten Feed generieren, weil ich sonst eine Mischung habe, weil ich kann nicht auswählen, leider Facebook zeige Bild 3 aus meinem Feed oder so, sondern Facebook zeigt dann sozusagen das Standardbild. Daher muss ich dann einen zweiten Feed erstellen, indem ich nur diese Lifestyle-Images einbinde. Ganz einfach, unterkomplex ausgedrückt. Mal ganz so einfach.
Ja, das stimmt. Man muss, glaube ich, nochmal sagen, warum ist die Situation so unterschiedlich? Warum sagen wir für die Plattform, ist es sinnvoll, nochmal andere Bilder zu verwenden? Denn wenn jemand irgendwie bei Google unterwegs ist, sucht irgendwie die blaue Jeans oder sowas, der hat halt diesen Intent schon.
Ja.
Und Shopping ist nicht gleich Shopping. Wir, gerade wenn wir im Prospecting sind, wollen wir ja erst dieses Bedürfnis wecken. Und dafür ist es halt notwendig, dass wir das Produkt emotionalisieren, dass wir es in den Kontext setzen, dass wir sehen, wie sieht das im Leben aus und nicht nur in einem sterilen, auf einer sterilen weißen Unterlage. So, das ist begehrenswert. Es ist tatsächlich, ne, wie wecke ich das Begehren? Das tue ich normalerweise nicht, indem ich irgendwie eine nahezu schematische Zeichnung einer Hose wieder hinstelle, die da funktioniert. Und da ist das die Ausgangssituation, wo wir Leute abholen, gerade im Prospecting natürlich komplett anders. Also deswegen, man kann das nicht unterschätzen, man darf das nicht unterschätzen, diesen Faktor. Ne?
Genau. Also das ist aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung ist das ein Hebel. Das ist erstaunlicherweise, muss man sagen, so, dass auch blöde Freisteller ganz gut funktionieren können. Das ist vielleicht so die gute Nachricht an der Sache. Aber man hat da halt einfach nochmal Möglichkeiten, wie man es einfach noch besser machen kann. Und das ist natürlich einfach cool. Das ist neben dem Intent ist es halt auch einfach die Frage, wie ich im Feed überhaupt wahrgenommen werde. Wenn ich jetzt natürlich, man kann auch ein Produkt Freisteller, ich habe schon coole Ads mit praktisch nur Freistellern gesehen. Wenn ich da hervorstehe, prima, aber in der Regel falle ich doch einfach mehr auf, wenn ich ein ansprechendes Bild habe.
Und wir sprechen ja auch über Ansätze, die du fahren kannst, die vielleicht nicht jeder jetzt macht. Ne? Ja. Weil 90% der Läden fahren halt die normalen Bilder, die auch bei Google durchlaufen.
Natürlich. Also genau, das hat natürlich auch damit zu tun, dass hier jetzt wirklich mal auch ein paar Zusatzaufwände entstehen. Das ist jetzt nichts, was ich mit Klick-Klick dann so hinkriege. Aber gerade wenn, man muss das ja auch nicht für alle Produkte machen, aber man kann sich zum Beispiel wir haben ja über die Topseller gesprochen, ich muss das ja nicht für die Low 90% machen, sondern für die Top 10 oder Top 20 oder wie auch immer, wenn ich die Produkte einfach mal gucke, mir anschaue, die ich eher am meisten verkaufe, dass ich mir da dann die Mühe mache, die dann vielleicht in einen extra Katalog oder einen extra Feed zu nehmen und da halt eben dann ein paar coole Bilder habe.
Ja. Wobei man auch, um das nochmal zu sagen, auch wenn man schöne Lifestyle-Bilder hat, das Produkt muss gut zu sehen sein. So, nur, das ist trotzdem ein Thema.
Ja, also das ist so overpromise and underdeliver. Man muss natürlich das, was man verspricht, muss man dann auch anbieten im Shop. Also man sollte die Leute natürlich jetzt nicht mit falschen Erwartungen auf seine Seite locken. Das wird nicht funktionieren.
Ja, ich kann die Leute auf die Seite kriegen, aber es kauft halt keiner.
Ja, genau.
Bezahlt habe ich trotzdem für die Leute. Also, dann ist ja auch noch ein bisschen die Frage, haben wir noch gar nicht gesprochen, Werbeformat und Ziel. Inzwischen, du kannst ja auch katalogbasierte Werbeanzeigen nicht allein jetzt mehr auf, also du kannst ja nicht nur Katalogverkäufe inzwischen als Ziel auch auswählen. Wie ist deine Erfahrung? Was fährst du immer? Karussells? Fährst du Collection? Oder ist dir das wurscht?
Da wurscht ist es mir nicht. Ich probiere es schon immer aus und es ist tatsächlich auch von Shop zu Shop immer ein bisschen unterschiedlich. Womit ich tatsächlich am Anfang keine guten Erfahrungen gemacht habe, waren die Collection Ads und die funktionieren mittlerweile wahnsinnig gut in fast allen Shops. Das ist also was ich immer machen würde, vor allem weil da halt einfach das von Bildformaten auch gut funktioniert. Ich habe, wenn ich so Square Images habe, also 1:1 Bilder, die ich ja in der Regel für Facebook verwende, die sind halt, das ist wirklich blöd bei Facebook. Wenn ich Einzelbilder im Katalog basiert bewerbe, dann haben die immer noch dieses Breitformat und dann habe ich einfach wirklich so ein Bildmaßproblem. Ja. Und das kann ich ein bisschen umgehen, wenn ich eben Collection Ads verwende. Davon abgesehen, dass er einfach schon ein gutes Dort für so Storytelling auch gut funktionieren und gerade diese Segmentierung nach Produktgruppen oder Zielgruppen oder was auch immer, also Anwendungsfällen meines Produkts, da besonders gut funktioniert. Was auch was ich sonst noch ganz gut im Einsatz habe, sind dieses neue in Anführungszeichen Dynamic Formats, dass Facebook einfach dynamisch selbst entscheidet, ob es als Karusselle oder als Collection ausgespielt wird, je nachdem, wie der Nutzer, den es gerade angezeigt wird, historisch interagiert hat, mit welchem Format.
Ja. Hast du da Erfahrungen oder Erkenntnisse, dass das erst ab einem bestimmten Media-Budget gut funktioniert oder einfach läuft einfach insgesamt gut? Oder du hast einfach immer riesiges Budget?
Ja, also tatsächlich habe ich keinen Shop, der jetzt mit so ganz kleinen Budgets arbeitet. Deswegen kann ich jetzt da nicht so viel zu sagen. Aber ich sehe da nicht unbedingt die Korrelation zwischen Budget und Format, sondern das ist mehr dann, was verkauft der Shop oder ist. Mhm. Also es funktioniert, man kommt einfach ums Testen nicht umherum, weil man kann sich 10 Weisheiten zurechtgelegt haben, beim 11. Kundenshop, was auch immer, funktionieren sie dann doch nicht.
Ja. Du, wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wie arbeiten wir mit den coolen Lifestyle-Bildern. Hm. Sagen wir, die haben wir jetzt nicht.
Ja.
Also die haben wir einfach nicht.
Ja.
Oder der Kunde hat sie nicht. Und, und wir eignen uns jetzt auch nicht als Bademodenmodel und können sie nicht selber machen. Also was machen wir?
Ja. Also, das ist tatsächlich ein Problem, was eher große Kunden haben, die dann nicht so die Flexibilität haben, einfach mal in den Innenhof vom Office zu gehen und das Produkt einfach zu fotografieren. Tatsächlich würde ich in den meisten Fällen sagen, ja, dann macht doch bitte einfach die Bilder. Und es ist ja so, dass lustigerweise authentische Bilder oft besser funktionieren als die super glossy Shooting-Bilder. Wenn das jetzt nur aber alles nicht geht, warum auch immer, zum Beispiel, weil die Abstimmungswege einfach sehr kompliziert sind oder whatever, dann kann ich immer noch sozusagen die Facebook-eigenen Optimierungsmöglichkeiten nutzen. Also Facebook bietet mir Frames und dynamische Inhalte, die ich da in meine Bilder einbinden kann. Und das ist dann immer noch besser als nichts, weil ich dann einfach ja, noch ein paar lebendige Elemente drin habe, außer meinen Freistellern.
Ja, also man muss sie nicht kahl lassen. Es gibt Möglichkeiten auch auf der Plattform.
Genau. Muss man einfach sagen. Und das hat halt, genau, also einfach jetzt aus bildästhetischen Gründen würde ich das dann empfehlen, weil sonst einfach, gerade wenn ich jetzt eine Hose habe, die so von oben nach unten habe ich rechts und links wahnsinnig viel Weißraum, das sieht einfach nicht schön aus und den sollte ich dann einfach irgendwie füllen, damit das Auge sich freut. Yes. Und es sind ja auch Informationen, die ich unterbringen kann.
Ja, richtig. Da kann ich ja auch noch.
Das ist das eine.
Ja,
so genau. Das ist das eine. Das andere sind, das, was ich dann in jedem Fall empfehlen würde. Eigentlich jeder Shop hat ja unterschiedliche Bilder für ein Produkt, also verschiedene Produktansichten, verschiedene Perspektiven und so weiter und so fort. Dass ich nicht nur ein Produktbild an Facebook übergebe, sondern eben in den Additional Images alle. Und dann mit Slideshows arbeitet. Das heißt also, Facebook zeigt dann in so einer Art Slideshow diese Produktbilder hintereinander weg. Und dann habe ich ein bisschen ein lebendiges Bild im Feed, weil es eben sich animiert und sich bewegt. Und ich habe einfach auch den Mehrwert, dass ich verschiedene Produktansichten, also das Produkt von verschiedenen Seiten sehen kann, zum Beispiel.
Ja, absolut. Das, was ihr würdet es im Shop sowieso machen,
yeah.
wir können sozusagen diese Ebene, wenn die Leute das durchgucken, weiter nach vorne verlagern und yeah. erhöhen dadurch die Chance, dass sie sagen, will ich.
Unbedingt. Genau, und auch da kann man tatsächlich sich sein Produkt angucken und wirklich nochmal überlegen, welche Informationen möchte ich senden. Und ich kann zum Beispiel ein Produkt aus verschiedenen Perspektiven zeigen, ich kann aber auch ein Produkt in verschiedenen Varianten zeigen, also gelbes Hemd, grünes Hemd, rotes Hemd, weißes Hemd, blaues Hemd und so weiter. Ja, dann habe ich nicht 10, das ist eine Frage, das ist sowieso nochmal auch so ein Optimierungshebel, wie gehe ich mit Varianten im Shop um? Ist nochmal ein extra Thema, aber das kann man so auch ganz elegant zum Beispiel lösen, dass ich die Varianten einfach in der Slideshow zeige.
Ja. Andreas, wenn ich so zusammenfasse, ne? Also was wir jetzt so besprochen haben, das erste ist, ja, katalogbasierte Werbeanzeigen, ein cooles Tool, wenn ich im E-Commerce bin und wenn ich irgendwie mehr als eine Handvoll Produkte habe, denk mal drüber nach. Je mehr Produkte du hast, desto eher denk drüber nach. Zweitens, durch ein Feed-Tool bekommst du Möglichkeiten, die du sonst auf der Plattform nicht hast.
Ja.
Drittens, nutz alles, was dir irgendwie zur Verfügung steht. Ja,
ja. So. Oder ich würde sogar noch weitergehen. Versuche es nutzbar zu machen, wenn es sinnvoll ist. Weil wenn ich jetzt ein größerer Shop bin, dann gibt's ja, dann habe ich ja Möglichkeiten, auch einfach zusätzliche Informationen noch in meinen Masterfeed zu übergeben.
Ja.
Also bis hin tatsächlich zu Retourenquoten und Marge und solche Sachen können je nach Shop auch wirklich dynamisch aus dem BI-Tool oder dem welchem Tool auch immer übergeben werden. Die kann ich dann einfach schon in den Masterfeed schreiben, muss sie nicht nachher irgendwie umständlich reinmontieren. Also auch das nochmal zu überlegen, nicht nur das zu nutzen, was da ist, sondern auch was kann ich vielleicht nutzbar machen?
Es ist ja auch, da hängt es natürlich auch noch ein bisschen, also eben mit dem zugrunde liegenden Shopsystem, mit den Informationen, die ich habe, aber alle Informationen, die ich grundsätzlich habe, sollte ich eben versuchen zu übergeben, überhaupt erstmal, um mir womöglich eben noch die für mich wichtigen Informationen zu beschaffen oder wie du schon sagst, nutzbar zu machen. und dann eben damit arbeiten. Das wesentliche Problem, was jetzt kommt, es gibt sicherlich so ein bisschen Best Practice, Topseller lohnt sich eigentlich immer zu machen. Ja. Es lohnt sich auch über das Thema Retouren nachzudenken, je nachdem, was für ein Geschäft ich erfahre. Ja. Wenn ich Klamotten verkaufe, ist das sicherlich ein größeres Thema als bei anderen. Ja. Aber der große Mist ist, ich muss tatsächlich verdammt viel ausprobieren und testen und mir Gedanken machen. Es gibt, das muss man einfach sagen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber keine Blaupausen. Genau.
Keine Blaupausen. Allerdings, wenn ich einen Shop habe, der schon ein bisschen läuft, muss ich ruhig mit den Hypothesen arbeiten, die ich im Shop habe. Also wenn ich weiß, bestimmte Produkte verkaufen sich saisonal im Shop besser, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Facebook auch so sein. Wenn ich weiß, bestimmte Produktgruppen verkaufen sich im Shop zusammen besser, wird es auf Facebook, also dass ich jetzt muss ja nicht im luftleeren Raum anfangen zu denken, sondern nutzt ruhig einfach alle Informationen, die ihr habt, schon mal für und bildet Hypothesen. Also das ist ja eh beim Testen wichtig, dass man nicht sich überlegt, ja, jetzt probiere ich es halt mal aus, sondern dass man mit Hypothesen arbeitet.
Also man kann viel testen. Es ist immer richtig, vorher einmal zu überlegen, auf Basis von dem, was ich schon weiß, irgendwie zu starten. Es sind alles Dinge, die lassen sich nicht komplett ohne Aufwand, aber es lässt sich mit einem verhältnismäßig überschaubaren Aufwand da einsteigen, das Thema. Es ist halt eine kontinuierliche Optimierung, die da stattfindet. Und entweder muss man halt sagen, also das kann sich halt lohnen. Also in vielen Fällen lohnt es sich. Entweder ich mache mir die Mühe selbst oder eben, Andreas, man holt sich eben noch Hilfe rein, dich zum Beispiel, uns, Leute, um den Weg einfach ein bisschen abzukürzen. Ja. Aber um zu starten, sind eigentlich alle Mittel gegeben.
Ja.
Andreas, wenn jetzt jemand sagt, das Thema ist extrem geil und ich habe noch 1-2 Millionen zu vergeben, wie erreiche ich die Leute?
Soll ich die Kontonummer durchgeben oder? Nee, ich habe meine Kontaktdaten sind auf meiner Webseite, das ist wahrscheinlich am einfachsten nachzugucken und zwar erreicht man mich auf www.andreas-grimm.me. Dort sind alle Kontaktdaten hinterlegt. Und ansonsten findet man mich auch auf den gängigen Portalen unter Realnamen.
Ja.
Ich heiße nicht Klausi Mausi.
Nee, Andreas versteckt sich nicht und ist gut erreichbar. Genau. Also wenn ihr da noch weiteren Input braucht, meldet euch bei Andreas, schreibt uns. Alle geben gerne Auskunft.
Genau, und was ich auch immer sehr spannend finde, ist, wenn es ein Feedback dazu gibt, welche Use Cases die Zuhörer daraus generieren konnten oder welche Anwendungsfälle es noch gibt, weil tatsächlich kommt man ja auch nur durch den Austausch dann selber wieder auf neue Ideen. Also gerne her mit euren Erfahrungen, mit euren Ideen. Sowas finde ich immer extrem spannend.
Absolut. Kontaktmöglichkeiten auch in den Shownotes. Schreibt uns. Meldet euch, wenn ihr sagt, hier, ich setze das Ganze noch ganz anders ein oder ich habe noch ganz andere Erfahrungen gemacht, immer spannend. Lasst uns drüber reden.
Ganz kurz, an der Stelle hat zum Beispiel auf LinkedIn habe ich ein Feedback bekommen, das fand ich sehr spannend. Die Öffnungszeiten, wenn sich Öffnungszeiten täglich wechseln, solche Sachen, das ist ja auch eine ganz smarte Anwendung von solchen Custom Labels und solche Dinge, also immer her damit. Finde ich total spannend.
Super. Jo. Andreas.
Alexander.
Ich danke dir.
Danke euch und bis spätestens zum nächsten Adscamp.
Bis spätestens zum nächsten Adscamp. Euch da draußen, schönen Tag euch.
Tschüss.